Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt das Werk seiner Hände. Ja, ich freue mich, dass Sie alle hier sind. Ich freue mich, dass der Strom wieder da ist. Das war nämlich die erste Ankündigung. Wir brauchen ein bisschen länger, weil der Strom ausgefallen war. Schön, dass Sie alle hier sind und dass wir miteinander Gottesdienst feiern können. Und diese Woche beginnt mit dem Wochenspruch aus Jesaja 60, Vers 2. Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und da denkt man doch direkt an die aufgehende Sonne, jetzt vielleicht nicht unbedingt, wenn man rausschaut, oder an die himmlischen Heerscharen, die in der Weihnachtsgeschichte singend über den Hirten erscheinen und Gott loben. Und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Wenn man sich aber dann diesen Vers anguckt, den Vers 2, dann erkennt man, dass vor diesem Satz ein Aber steht. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Darum würde es in diesem Gottesdienst gehen, dass Gott uns aus dem Dunkel holt und wir in seinem Licht neue Perspektiven gewinnen dürfen. Predigen wird dazu Simon Schupetta. Zum Geburtstag wünschen wir uns oft Perspektiven für das neue Lebensjahr. Wenn Sie heute Geburtstag haben, dann würden wir Ihnen das gerne in einem Geburtstagslied zusingen. Die Frage ist, ob heute jemand unter uns ist, der Geburtstag feiert. Tatsächlich, Frau Birker, sehe ich dahin ganz zaghaft die Hand heben. Das ist schön. Viel Glück und viel Segen, das ist eine schöne Perspektive für ein neues Lebensjahr. Und Frau Guriva ist schon auf dem Weg, das mit uns anzustimmen. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch von hier vorne, alles Gute, Gottes Segen und schöne Perspektiven, gute Perspektiven für das neue Lebensjahr. Es ist gut, dass wir Gott in seiner Größe und Gnade loben. Und dieses Lob kann ja auch unsere Perspektive im Leben verändern. Und darum wollen wir uns jetzt Zeit nehmen, um Gott mit unseren Liedern anzubeten. Gerne, das ist die Einladung dazu, dürfen Sie auch dazu aufstehen. Danke, Jesus, dein Licht scheint voll Gnade und Wahrheit. Ich fürchte, Sie kennen die Lieder auch nicht auswendig. Wir haben nur eine Vertretung an der Technik, die heute Morgen kurzfristig eingesprungen ist. Und mit dem Stromausfall braucht der Beamer noch eine Zeit, bis er warm gelaufen ist und hier was projiziert werden kann. Das heißt nicht, dass wir nicht in der anbetenden Haltung auch das nächste Lied von euch hören können. Und wenn ihr es kennt, einfach mitsingt und euch sonst daran freut, dass ihr uns da mit Musik und mit Anbetungsliedern auch ein Stück mit in diesen Gottesdienst einnimmt. Vielen Dank dafür und das ist auch mal ein Applaus wert für euch. Danke.
Du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein ganzer Mensch verlangt nach dir, aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben, meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben, mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Thank you. Vater. Ja, es wohnt ein Sehnen tief in uns nach dir, dich zu sehen, dir nah zu sein. Unseren Durst nach Liebe, wie du sie gibst. Deswegen sind wir hier, heute zusammengekommen. Oft haben wir den Eindruck, alles selbst erledigen und organisieren zu können. Lass uns durstig sein nach dir. Danke, dass du unser Licht bist und für uns scheinst. Gerade jetzt, in dieser trüben Winterzeit, merken wir, wie sehr wir Licht brauchen. Vater, wir kommen aus der vergangenen Woche zu dir. Alte Sorgen belasten uns, freudige Momente bringen wir mit. Vieles ist uns gelungen und es war einfach und leicht, deine Liebe in die Welt zu bringen. Einiges ist uns aber auch misslungen. Mitmenschen, die wir übersehen haben. Zu viel Egoismus, zu vieles, was zwischen dir und uns gestanden hat. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Mit unserem Versagen, mit unserer Schuld, mit allem, was uns von dir trennt, als zu dir. In der Stille sagen wir dir, was wir auf dem Herzen haben. Psalm 103 heißt es: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und voll großer Gnade. Gott in der Höhe sei Preis und Ehre.
Die Schriftlesung steht heute im Matthäusevangelium, im 4. Kapitel, die Verse 1 bis 11. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben in 5. Mose 8, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben im Psalm 91, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößest. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben in 5. Mose 6, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führt ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel hinzu und dienten ihm. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Antworten auf das Evangelium mit dem Bekenntnis unseres Glaubens, und ich darf Sie bitten, dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nehmen Sie wieder Platz. Ab wann ist man eigentlich Senior? Wenn die eigenen Kinder ins Berufsleben einsteigen, wenn man selbst in die Rente geht, wenn man die erste Pflegestufe erhält? Ich glaube, die Antworten fallen so vielfältig aus wie die Angebote im Bereich für ältere Menschen in unserer Gemeinde. Denn dass hier auch so viele Menschen älteren Semesters im Gottesdienst sind, hat auch etwas damit zu tun, dass es von Gesprächskreisen über gemeinsame Aktivitäten, Bibelarbeiten, einer Freizeit, dem Mittagstisch im Johannes und Angeboten der Diakoniestation viele gute Möglichkeiten für Senioren gibt. Und eins ist klar, so Gott will und wir leben, werden wir alle früher oder später zu dieser Altersgruppe gehören. Und für die wollen wir heute die Kollekte einsammeln, für die Arbeit mit den Senioren. Mit Ihrer Kollekte helfen Sie mit, dass viele dieser Angebote erhalten bleiben können und ausgebaut werden können. Schon jetzt vielen Dank dafür. Am Ausgang wollen wir sammeln für ökumenische Aufgaben und Auslandsarbeit der EKD, Stipendien und Auslandsgemeinden. Der Begriff ist ja nur etwas sperrig, aber sicher für die griffig, die schon mal beruflich oder im Rahmen einer Ausbildung eine längere Zeit im Ausland gelebt haben und sich gefreut haben, dort auch mal in eine deutschsprachige Gemeinde oder einen deutschsprachigen Gottesdienst gehen zu können. Die EKD trägt da zur Finanzierung dieser Gemeinden im Ausland bei. Bevor ich Ihnen noch von Opa Erwin erzähle, möchte ich Ihnen ganz herzlich danken für 473 Euro Kollekte vom letzten Sonntag. Vielen Dank dafür. Unser Senior Opa Erwin, der etwas schwerhörig geworden ist, liest seinem Enkel Jonas eine Gute-Nacht-Geschichte vor. Nach einer Weile sagt Jonas: Du, Opa, kannst du nicht etwas leiser lesen, sonst kann ich nicht einschlafen. Zwei Dinge möchte ich Ihnen damit empfehlen. Zum einen die Kollekte für die Seniorenarbeit in unserer Gemeinde und zum anderen die Predigt von Simon Schupetta, die wir nach dem folgenden Lied in normaler Lautstärke hören wollen. Bitte nicht einschlafen.
Thank you. Israel vor über 2800 Jahren. Das Königreich Israel lebt blühend im Norden des heutigen Gebietes Israel. König ist Ahab und seine Frau Isabel eine ganz durchtriebene Schlange. Sie brachte dem Volk Israel mehrere Götter aus dem Ausland mit, unter anderem die Aschera und vor allem Baal. Und was passierte? Das gesamte Volk warf sich nieder vor diesen Götzen. Da gab es aber diesen einen Mann, diesen feurigen Held Gottes, den Elia. Und sein Auftrag war es, Licht zu sein in dieser Dunkelheit. Und er versuchte mit großer Leidenschaft, das Volk doch zur Umkehr zu bewegen. Und dann schließlich kommt es zum Showdown. Auf dem Berg Karmel stehen sich beide Lager gegenüber. Auf der einen Seite der König Ahab mit Hunderten von Baalspriestern. Und auf der anderen Seite Elia ganz alleine. Es waren zwei Altäre aufgebaut und es war verabredet, dass der Gott, der mit Feuer vom Himmel antworten würde, um sein Opfer anzunehmen, der wahre Gott ist. Und so legten sich die Baalspriester ins Zeug. Sie sangen den ganzen Vormittag und nichts passierte. Sie waren schon richtig ekstatisch, schon ohnmächtig vor Gesang und Tanz. Und dann kam Elia, seine große Stunde. Er ließ den Ochsen schlachten, legte ihn auf den Altar. Und er übergoss den ganzen Altar nochmal richtig mit Wasser, ordentlich, bis das Ganze kletschnass war. Und Gott antwortete mit Feuer. Nach einem Gebet von Elia passierte es. Der ganze Altar wurde versenkt. Der größte Sieg, den Elia erlebte. Und allen war klar, Gott ist der wahre Gott. Und in seinem Eifer packte Elia die ganzen Baalspriester schnell und brachte sie alle um. Und dann geschah Folgendes. Ich lese aus 1. Könige 19. Und Ahab erzählte der Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so widerfahre, wie du mit ihrem Leben. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehörte, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit. Und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Und er bat für sich den Tod und sprach, es ist genug. So nimm nun her mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißem Stein gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Und er stand auf und aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang, bis er an den Berg Gottes, den Horeb, gelang. Und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, und er sprach zu ihm, Elia, was willst du hier? Er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Er aber sprach, komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer Wind, ein starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Berg, in dem Wind, Entschuldigung. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia diese Stimme hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel. Und er sprach und ging hinaus, trat an den Eingang der Höhle und die Stimme kam zu ihm, die sprach, was willst du hier, Elia? Er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig, und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus und geh hinein und salbe Hasael zum König über Aram. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Safats, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hasaels entflieht, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entflieht, den soll Elisa töten. Ich aber habe in Israel 7000 übrig gelassen, nämlich die, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Da ist dieser Elia, dieser feurige Mann Gottes. Und was passiert? Ein Bote von Isabel kommt auf ihn zu und sagt, morgen um die Zeit bist du tot. Und dieser große, feurige Mann Gottes, der noch so sehr für Gott geeifert hat, der voller Leidenschaft dabei war, den bekommt auf einmal der Schreck. Die Angst fährt in seine Glieder, weil er einen Boten hört, der sagt, wörtlich sagt er eigentlich, deine Seele soll den Toten gleich sein. Und der feurige Mann Gottes zerfällt zur Asche. Ist es nicht spannend? Was für ein Timing. Gerade den größten Sieg erlebt, gerade gemerkt, wie Gott mit Wundern in dieser Welt wirkt, gerade gemerkt, wie das Volk anbetend auf die Knie gefallen ist vor der Größe Gottes. Und dann kommt ein Bote und treibt diesen Elia, diesen, man kann es gar nicht oft genug sagen, diesen großen Mann Gottes in ein geistliches Burnout. Er treibt diesen Elia ans Ende. So sehr, dass Elia sich selbst den Tod wünscht. Man kann sich ja auch nichts Besseres wünschen. Elia hat auf einmal alles vergessen. Den großen Erfolg, den er gerade noch erlebt hat. All das, wie Gott gewirkt hat. Alles dahin. Stattdessen verfällt er in Selbstmitleid und in Selbstverdammnis. Ich bin nicht besser als meine Väter. Irgendwie ist es im Leben mit Gott ganz oft so. Da fährt man auf eine geistreiche Konferenz. Man merkt Gottes Gegenwart total stark, kommt nach Hause, wird krankgeschrieben und der Sohn liegt auf einmal im Krankenhaus. Man ist mit Gott unterwegs und gerade wenn man das Gefühl hat, man hat einen großen geistlichen Sieg errungen, vielleicht eine Gebetserhörung erlebt, die einen total prägt, wo man schon seit Jahren für betet. Man hat einen geistlichen Gipfel erklommen und auf einmal folgt der Pfeil des Feindes. Auf einmal hat man das Gefühl, der Berg wird auf den Kopf gestellt und man befindet sich im tiefsten Tal. Und dort, wenn man da alleine sitzt, so wie Elia, da kommen die dunklen Gedanken des Lebens hoch. Da kommt die Selbstverdammnis auf einmal hoch. Wie bei dem verlorenen Sohn, der bei den Schweinen sitzt und auf einmal sagt, ich bin es nicht wert, der Sohn meines Vaters zu sein. Da auf einmal treffen einen die dunklen Gedanken, die dunklen Pfeile des Satans, die einem einreden, du bist es nicht wert. Die einem einreden, du bist nicht besser als alle anderen. Warum sollte sich Gott mit dir abgeben? Was hast du schon bewegt? Da unten in der Krise des Lebens scheinen wir alles zu vergessen, wie Elia. Und das Interessante an der Geschichte ist, in der Sekunde, wo Elia seinen Burschen, wie es so schön in der Schlachterübersetzung heißt, zurücklässt, in der Wüste unter dem Ginsterstrauch sitzt und sich den Tod wünscht, hat Isabel gewonnen. Denn er sagt damit, meine Seele ist tot. Der große, feurige Mann Gottes ist zu Asche zerfallen. Er ist am Ende. Und wenn wir die Geschichte aufmerksam lesen, sehen wir, wie schwer er aus diesem Prozess rauskommt. Er sieht das Essen und er pennt trotzdem wieder ein. Er hat gar keine Lust mehr aufzustehen, keine Lust mehr zu essen. Und zweimal sagt er Gott, wie sehr er doch geeifert hat und dass er alleine übrig geblieben ist. Elia ist wirklich total entmutigt, durch und durch. Und da hilft nicht mal ebenso, hör dir doch mal eine tolle Predigt an, dann ist alles wieder gut. Er hilft nicht, komm, iss mal was und dann gehst du mal wieder zurück. Sondern sein Geist ist durch und durch erschüttert. Und dann, als Elia so am Ende ist, so am toten Punkt ist, so mitten in der Krise ist, kommt der Engel. Und was bringt der Engel? Ein auf heißem Brot gebackenen Brotfladen für den Mann aus Asche. Ich liebe das, in der Einheitsübersetzung heißt es, er bringt einen in Asche gebackenen Brotfladen. In Asche gebackenen Brotfladen. Aus der Asche des Lebens, in der Asche des Lebens, formt Gott Elia ein Brot. Mitten da, in seiner tiefsten Krise, begegnet ihm Gott und er nimmt die Asche unseres Lebens, um daraus ein Brot zu backen. Gott nimmt uns in unserer verzweifelsten Stunde, da wo wir nicht weiter wissen, wo wir uns selber keine Perspektive mehr ausdenken und malen können, und füttert uns mit seinem Brot, mit seinem Wort. Denn wir leben nicht vom Brot allein, haben wir vorhin gehört, sondern von einem jeden Mund aus dem Worte Gottes. Und Gott stärkt den Elia, aber er schickt ihn nicht zurück. Er hätte ja sagen können, weißt du was, Elia, jetzt schlaf dich mal hier ordentlich aus, mach mal ein bisschen Wellness hier in der Wüste, schön Sauna, und dann isst du was, trinkst du was und dann geht's direkt wieder zurück, weil wir haben noch eine Menge vor miteinander. Was passiert? Er sendet ihn tiefer in die Wüste hinein. Gott zieht Elia nicht aus der Krise. Gott behandelt nicht die Symptome, so wie mancher Arzt, der sagt, nehmen Sie mal eine Schmerztablette, legen Sie sich ins Bett und dann in 3 Tagen sieht die Welt anders aus. Sondern Gott therapiert richtig. Gott geht ans Eingemachte. Und er lässt Elia nicht schnell aus der Krise raus. Sondern er führt ihn eigentlich noch tiefer hinein. Noch tiefer in ein lebensfeindliches Gebiet. 40 Tage und 40 Nächte wie Jesus in die Wüste, in die Versuchung, voll rein. Es geht tiefer hinein. Bis Elia an den Berg Gottes, den Horeb, kommt. Horeb, das bedeutet eigentlich Verwüstung und Ödnis. Also nochmal ganz stark diese Seite des Ausgebranntseins, dieses Alleineseins. Aber der Berg Horeb steht auch noch für eine zweite Seite der Medaille. Hier bekommt die Geschichte die zweite Seite der Medaille gezeigt. Der Berg Horeb ist nämlich der Berg Gottes. Der Berg, an dem Gott dem Elia hier begegnet, wie er damals schon dem Mose begegnet ist. Der Berg, an dem Gott seinem Volk die 10 Gebote gegeben hat. Der Berg, der so heilig ist, dass man sich ihm nicht wirklich nähern kann, weil Gottes Präsenz auf den Gipfeln wohnt. Und dorthin schickt Gott Elia. In der tiefsten Krise ist, wenn wir die Seite der Medaille umdrehen, die größte Nähe Gottes. In der tiefsten Krise ist Gott besonders greifbar und besonders stark nah. Und Gott spricht Elia an und sagt, was machst du hier? Was willst du hier, Elia? Anders ausgedrückt, Elia, wie geht's dir? Elia, was machst du hier? Gott drückt in allererster Linie ein persönliches Interesse aus. Seine Therapie beginnt nicht damit, den Elia in das schlimme Gebiet zurückzuschicken, sondern es beginnt damit, ihn zu fragen, wie es ihm geht. Es beginnt damit, dass er zeigt, ich möchte wissen, wie es dir geht. Wie damals, als Adam und Eva in die Frucht im Paradies gebissen haben. Die erste Frage, die Gott stellt, ist nicht, sag mal, was seid ihr denn dumm? Sondern er fragt, Adam, wo bist du? Die tiefe Sehnsucht, wo bist du, wie geht's dir? Wo bist du gerade dran in deiner Seele? Gott beginnt damit, dem Elia nachzugehen. Erst durch den Engel und dann durch diese Frage, wie geht's dir? Und Elia, der heult sich so richtig aus. Der sagt, Gott, ich habe geeifert für dich. Ich habe wirklich alles gegeben für ein Volk, das ich eigentlich nicht will. Und dann musste ich mit ansehen, wie alle Propheten für dich, von dir umgebracht worden sind und ich allein bin übrig geblieben. Elia macht sein Herz weit offen und er lässt Gott voll reinschauen. Er wirft ihm den Sack seines Lebens, den Aschesack vor die Füße. Gott hat ein persönliches Interesse an dir und du darfst und du sollst dich ausholen. Und bevor Gott irgendwelche Pläne schmiedet, Strategien, Aufträge, sonst was, ist das das Wichtigste. Ehrlich zu sein vor Gott, die Masken runterzulassen. Eine Therapie beginnt mit einer Diagnose. Und sie beginnt damit, dass wir ehrlich sagen, was uns plagt. Und das macht Elia bei Gott. Und Gott macht das übrigens zweimal, einmal in Vers 9, einmal in Vers 13. Und Elia gibt zweimal die gleiche Antwort. Gott hat ein geduldiges, offenes Ohr. Selbst wenn wir immer wieder das Gleiche sagen, Gott ist offen und geduldig. Gott hört sich das alles an. Ich habe geeifert, sagt Elia. Die spannende Frage ist doch in dem ganzen Text, wie konnte das eigentlich passieren, dass Elia so weit unten ist? Wie konnte das passieren, dass dieser große Mann Gottes auf einmal Angst um sein Leben hat, der so einen Sieg erlebt hat? Warum geht es Elia so? Und ich glaube, die Antwort gibt er selber. Es steckt in diesem, ich habe geeifert für den Herrn. Eifer für Gott ist gut. Eifer für Gott ist wichtig. Nichts ist schlimmer als eine Gemeinde, die Jesus nicht leidenschaftlich liebt. Nichts ist schlimmer als so ein laues Christsein, 0815, ohne Eifer, ohne Leidenschaft, ohne Begeisterung. Braucht kein Mensch, braucht diese Welt nicht. Eifer und Leidenschaft für Gott ist wichtig. Und Elia hat das gehabt. Aber was bei ihm passiert ist, ist, dass aus diesem Eifer für Gott, diesem Gott an erster Stelle, und da gehe ich kompromisslos hinterher, was ja gut ist, etwas wurde, was man eigentlich als Götzendienst bezeichnen kann. Der katholische Theologe Johannes Hartel sagt einmal, Eifer ohne Weisheit wird letztendlich zum Götzendienst. Bei Elia wurde der Eifer entfesselt. Er geschah ohne Weisheit. Er setzte sich an die erste Stelle. Er diente nicht mehr Gott am Ende, sondern seinem Eifer. Das war für ihn das Wichtigste. Und damit wich er aus den Segenswegen Gottes heraus. Er verließ die Salbung Gottes. Und das zeigt sich darin, dass Elia die Baalspriester umbrachte. Gott hatte das nicht befohlen. Gott hatte nicht gesagt, nachdem du jetzt hier gewonnen hast, diesen Showdown am Berg Karmel, bring mal alle Baalspriester um. Sondern Elia hatte sich das selber so überlegt. Und zwar, weil Isabel genau das Gleiche mit den Propheten und den Priestern Gottes gemacht hatte. Weil Isabel selber brutalsterweise die Propheten Gottes hatte abschlachten lassen. Und da sah Elia die Stunde gekommen. Die Stunde, Gerechtigkeit zu schaffen. Da Gott jetzt gesprochen hatte, packte ihn sein Eifer und er ließ die Baalspriester umbringen. Eifer ohne Weisheit wird letztlich zum Götzendienst, weil der Eifer sich selber an die Stelle Gottes setzt und dafür sorgt, dass wir aus den Segenswegen Gottes herausfallen. Es gibt es so oft, dass Christen Gleiches mit Gleichem vergelten, mit Methoden dieser Welt operieren, das, was sie erlebt haben in der Welt, genauso zurückgeben. Und dann wundern wir uns, wenn wir aus den Segenswegen Gottes herausfallen. Was das mit Elia macht, ist genau, dass er von diesem feurigen Pfeil der Isabel getroffen wird. Da kommt dieser Bote und dann heißt es in Vers 3 so ganz lapidar anscheinend, als er das sah, machte er sich auf und ging fort. Auf einmal sah er nicht mehr Gott. Er hätte genauso gut sagen können, Gott hat mich bis hierhin geführt. Gott, dem konnte ich immer vertrauen, ich vertraue Gott weiterhin, ich bleibe da, egal, komme was wolle. Das ist nicht in seinem Gedankengang, weil die erste Stelle angekratzt worden ist. Weil auf einmal der Eifer größer wurde als der Eifer für Gott. Stattdessen sieht er den Boten. Und dieser Bote lässt ihn zu Asche zerfallen. Lässt ihn auf einmal untergehen. Wie Petrus, der, als er auf dem Wasser läuft, irgendwann nicht mehr Jesus sieht, sondern die Wellen. Und damit haben sie ihn. Und Elia rennt um sein Leben. Er rennt um seine Seele in die Wüste. Und gerade da begegnet es ihm, dass er dieses Burnout, dieses geistliche Burnout bekommt. Warum? Weil im geistlichen Rückzug uns kein Schutz mehr hält. Es gibt in Epheser 6 die Waffenrüstung Gottes, da wird sie beschrieben. Der Helm, der Brustpanzer, der Gürtel, Schwert, Schild und die Stiefel. Aber was es nicht gibt, ist ein Rückenschutz. Im geistlichen Kampf, in dem wir als Christen jeden Tag gestellt sind, gibt es, wenn wir uns zurückziehen, keinen Schutz. Wenn wir wie Elia wegrennen, sind wir offen für die feurigen Pfeile des Feindes. Da sind wir offen für die Brandpfeile Satans. Und Elia ist offen dafür, weil er sich zurückzieht. Weil er vergessen hat, dass der einzige Ort, wo der Segen, wo der Schutz ist, der Ort ist, wo Gott ihn hingestellt hat. Und es braucht eine lange Zeit, bis Gott ihn dahin zurückführt. Aber ihm gelingt es. Denn in der Krise lernt Elia etwas. In jeder Krise unseres Lebens lernen wir etwas. Es gibt nicht wenige Menschen, oder es gibt viele Menschen besser gesagt, die durch Krisen ihres Lebens gehen und danach manchmal sagen nach einiger Zeit, das war eigentlich gut, dass ich da durchgegangen bin. Denn ich habe das und das gelernt. Und wenn das viele Menschen, wenn ich persönlich das auch von mir sagen kann, schon jetzt, nach ein paar Monaten, ein paar Jahren, wo so eine Krise mich ereilt hat, wie viel mehr können wir das aus Gottes Ewigkeit heraus sagen? Gott benutzt Krisen, um uns etwas zu zeigen. In jeder Krise hat Gott für uns die Goldmedaille schon vorbereitet. Denn Paulus sagt einmal in 1. Korinther 10, Vers 13, keine Versuchung wird uns ereilen, wo wir das Ende nicht ertragen können. Gott hat für uns ein Lernlicht vorbereitet und hat die Goldmedaille für uns schon parat. Und was soll Elia lernen? Elia hat seinen eigenen Weg mit dem Weg Gottes verwechselt. Und in dieser Krise wird ihm nochmal neu deutlich, was der Weg Gottes für sein Leben ist. Und das passiert uns doch auch oft so schnell, dass wir irgendwie einen Weg gehen und fragen, Gott, wo ist dein Wille? Und manchmal seinen Weg und unseren Weg miteinander verwechseln. Seinen Willen und unseren Willen. Und es oft im Nachhinein dann erst besser wissen und erkennen. Und manchmal benutzt Gott Krisen, um uns diesen feinen Unterschied deutlich zu machen. Wie Elia. Elia musste zurückgeholt werden auf seinen Weg. Er musste zurückgeholt werden zu seinem Auftrag, das Prophetenamt auszuführen. Und was der entscheidende Schlüsselpunkt ist, ist diese Begegnung am Horeb. Dieses kleine Säuseln im Wind. Nicht dieses große Reden, sondern dieses kleine, ganz persönliche, das Elia hört. Gott redet nicht groß, sondern klein, aber fein. So wie Elia es gerade braucht. Und diese Begegnung Gottes verändert es. Diese Begegnung Gottes verändert ihn. Jetzt ist Elia so hergestellt, dass er zurückgehen kann. Nun weiß Elia, dass nur Gott selbst da ist. Und nebenbei rückt Gott auch mal einige Sichtweisen Elias damit zurecht. Und er sagt, du bist gar nicht alleine, es gibt noch 7000 andere. Kommt dir nur so vor in der Krise. Durch die Begegnung Gottes werden Dinge in unserem Leben wieder zurechtgerückt. Durch die Begegnung mit Gott bekommt Gott wieder die erste Stelle in unserem Leben. Und das, was sich vorher dahingesetzt hat, verschwindet. Das ist die große Priorität. Aber das gilt es manchmal auszuhalten, den Weg so weit zu gehen, bis es zu dieser Begegnung Gottes kommt. Das ist die große Herausforderung, nicht schon am ersten Tag in der Wüste umkehren zu wollen, sondern sich von Gott weiter hineintreiben zu lassen, bis man an den Berg Horeb kommt, bis Gott einen berührt und anrührt. Und dort bekommt Elia einen neuen Auftrag, Hazael, König über Aram, zu machen, Jehu über König von Israel und Elisa zu seinem Nachfolger. Und das Spannende ist, Jehu salbt er gar nicht mehr. Das muss sein Nachfolger Elisa machen. Er sieht die Früchte seines Wirkens gar nicht mehr im Leben. So ist das oft bei Gott. Da gibt Gott uns einen Auftrag und wir sehen sofort die Früchte nicht. Sondern es geschieht erst nach unserer Zeit. Wenn wir vielleicht einen Ort verlassen haben oder wenn wir auch nicht mehr leben. Gott sät, Gott schickt uns, Gott beruft uns neu. Aber entscheidend für uns ist nicht, dass wir die Früchte unseres Auftrags sehen, sondern dass wir den Berg der Begegnung Gottes mit in unserem Herzen nehmen. Dass wir Gott weiter mitnehmen und dass wir uns in seine liebenden Arme treiben lassen. Amen. Funktioniert der Beamer mittlerweile? Gut. Dann singen wir spontan aus dem Gesangbuch das Lied unter der Nummer 66, Jesus ist kommen, die ersten drei Strophen.